Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 am 17:30 Uhr. Zeit für das Regionaljournal.
Das Regionaljournal Zentralschweiz heute Abend mit diesen Themen. Ein neuer Präsident kommt, der alte geht im Streit und das Gremium wird kleiner. Beim Luzerner Spitalrat bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Dorfkern von Schweiz ist eine einzige grosse Festhütte. Beim Gemeindefest arbeitet das halbe Dorf mit und das OK hat eine Bieridee gehabt. Die Bild schiessen jetzt in grossem Stil aus dem Boden. Die Kontrolleure schauen den Bildsammler ganz genau ins Körbli. Und das Wetter? Am Abend gibt es Regen, Gewitter und Sturm. Morgen ist es trüb und nass, das noch bei 16 Grad. Am Mikrofon der Christian Öchslin. Nur noch 5 statt 9 Mitglieder und ein neuer Präsident. Der Luzerner Spitalrat kommt ein neues Gesicht über. Die Wechsel beim obersten Führungsorgan vom Luzerner Kantonsspital gehen nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne. Wie der Luzerner Gesundheitsdirektor, der Guido Graf, die Wahl vom Arzt Beat Villiger als Spitalratspräsident begründet und wie es mit den Luzerner Spitälern weitergehen soll, im Beitrag von Thomas Heb.
Der Beat Villiger hat bis vor kurzem das Schweizer Paraplegikerzentrum zu Notwil geführt. Jetzt leitet er unter anderem das Gesundheitszentrum zu Bad Ragaz. Und ab dem 1. September ist er also Präsident vom Luzerner Spitalrat. Für den Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf ist das eine ideale Besetzung.
Beat Villiger ist eine Persönlichkeit, die auf der einen Seite den Kanton Luzern, das Gesundheitswesen auch bei uns im Kanton Luzern sehr gut kennt. Er kennt auch das Schweizerisch sehr gut. Er hat verschiedene Probleme gelöst, selber in Notwil. Er hat ein sehr gutes Netz, Schweizerisch, und ich habe eine Vision betreffend Zentrumsspitäler mit Luzern, Aargau und St. Gallen, wo er der richtige Mann wird sein.
Auf Beat Villiger kommt also viel Arbeit zu. Das sei er sich bewusst und er freue sich auch drauf.
Es ist so, dass wir natürlich jetzt gefordert sind mit der neuen Spitalfinanzierung, mit der besseren Gesamtorganisation vom ganzen medizinischen Angebot. Und dann ist es natürlich so, dass Luzern das Aushängeschild ist von der Zentralschweiz. Und in diesem Zusammenhang gibt es sicher viel zu tun. Also die Arbeit geht uns sicher nicht aus.
An der Spitze vom Spitalrat löst der Beat Villiger den Hans Amrein ab. Der Wechsel geht nicht ganz ohne Nebengeräusche über die Bühne. Der Hans Amrein hat seinem Ärger darüber die Luft gemacht und heute Morgen im Regionaljournal gesagt:
Der Regierungsrat Guido Graf und ich haben beidseitig ein völlig anderes Rollenverständnis über die Aufgaben und Kompetenzen vom Spitalrat im Allgemeinen und vom Spitalratspräsident im Besonderen.
Der angesprochene Guido Graf bestätigt die unterschiedlichen Ansichten von ihm und dem Hans Amrein. Er macht aber auch klar, wer das Sagen hat.
Es ist so, es hat Differenzen gegeben zwischen uns zwei als Persönlichkeit. Es gibt aber auch verschiedene Aufgaben, was ein Spitalrat zu tun hat, was eine Regierung zu tun hat. Schlussendlich ist die Regierung und das Parlament verantwortlich für die Politik und nicht der Spitalrat, sondern der Spitalrat ist für die Umsetzung verantwortlich, was die Regierung beschließen.
Zu den weiteren Vorwürfen von Hans Amrein will der Guido Graf keine Stellung nehmen. Er muss nicht über die Medien. Er sei aber bereit, mit dem abtretenden Präsidenten zusammenzusitzen und die Sache direkt auszudiskutieren. Jetzt sei es viel wichtiger, in die Zukunft zu schauen. Im Herbst will die Regierung ihre Strategie für das Luzerner Gesundheitswesen vorstellen, die wegen der neuen Spitalfinanzierung vor grossen Herausforderungen steht. Mit dem Spitalstandort Sursee, Wollhausen und Luzern sind wir zwar grundsätzlich gut aufgestellt, sagt der Guido Graf.
Aber, und das möchte ich betonen, jeder Standort wird sich müssen bewegen. Das ist Luzern, Sursee und Wollhausen. Dass wir eine gute Zukunft werden miteinander haben. Also wird eine Situation geben, wo nicht mehr alle alles müssen oder können machen, weil das immer eine zu kleine Struktur. Aber die Grundversorgung die ist eigentlich nicht verhandelbar. Das ist der Service Public, den wir aufrechterhalten müssen.
Die Strategie umzusetzen, das ist die Aufgabe des neuen, kleineren Spitalrats. Wichtig sei, dass mit dem Präsident Beat Villiger jemand dabei ist, der das Gesundheitswesen gesamtschweizerisch kennt, sagt der Guido Graf. Es gäbe aber auch noch andere Kriterien.
Dann habe ich zwei Regionen, Schraum, Entlebuch, Wollhausen, Willisau, man muss vertreten sein. Das kann man sicherstellen mit dem Hausarzt. Wir haben eine zweite Region, Schraum, Sursee. Dort haben wir ebenfalls einen Hausarzt drin. Dann, was wir brauchen, ist ein Gesundheitsökonom, also der Beziehungen hat in andere Spitäler direkt. Also die Person haben wir auch. Und jetzt sind wir an verschiedenen Investitionen. Es geht ums Bauen. Da haben wir eigentlich einen Baufachmann drinnen wollen haben, zugleich noch einen Unternehmer. Und das sind eigentlich die Kriterien gewesen für die 5 Spitalräte.
Zu diesen 5 Mitgliedern aus Luzern kommen ab nächstem Jahr noch 2 von Nidwalden dazu. Das Nidwaldner Spital und die Luzerner Kliniken arbeiten im Projekt Lunis in Zukunft eng zusammen. Und darum gibt es ab 2012 nur noch ein Spitalrat mit 7 Mitgliedern. Und als Präsident des Nidwaldner Spitalrats könnte der auch der Pius Zengerli wieder dabei sein, der jetzt wegen der Verkleinerung seinen Sitz im Luzerner Spitalrat räumen musste.
Der Thomas Heb. Im Kanton Nidwalden muss der Landrat wegen Projekt Lunis das Spitalgesetz ändern. Die Vorlage kommt voraussichtlich im September ins Parlament. Der Sommer durch ist es eher ruhig auf der Autobahnbaustelle vom Cityring, der Autobahn durch Luzern. Ab heute Abend aber wird wieder nicht nur in der Nacht, sondern auch an den nächsten 11 Wochenenden durchgebaut. Lärm und kilometerlange Staus sind damit programmiert. Der Dario Pelosi hat mit dem Franz Koch geredet, dem Projektleiter Cityring vom Bundesamt für Strassen Astra, und hat als erstes wissen, was jetzt auf dieser Baustelle gemacht wird in den nächsten Monaten.
In den Röhren vom Sonnenbergtunnel, dort sind insbesondere elektromechanische Installationen, die jetzt laufen, und an diesen Wochenenden sind Belagsarbeiten angesagt. Im Rüssport-Tunnel, wo wir in 2 Etappen arbeiten müssen, weil wir ja immer eine Spur Verkehr getroffen haben, sind wir immer noch an den Baumeisterarbeiten. Aber beide Röhren werden wir Fahrtrichtung Nord Ende Jahr abschliessen können.
Schon im Frühling hat es eine Phase gegeben, wo am Wochenende wie es der Tunnel gesperrt war. Da haben Sie gewisse Erfahrungen können sammeln, wie das läuft mit dem Verkehr. Was haben Sie jetzt für Erkenntnisse daraus gezogen, die jetzt in die zweite Phase hineinfließen?
Wir dürfen feststellen, dass das Verkehrskonzept mit den flankierenden Massnahmen eigentlich sehr gut gegriffen haben. Von dort her haben wir jetzt für die Wochenendsperrungen im Herbst nur kleine Justierungen müssen vornehmen. Gerade jetzt, die ersten Wochenende, haben wir noch relativ viel Transitreiseverkehr, Rückreiseverkehr und von dort her auch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Autobahn. Wir prognostizieren jetzt für das nächste Wochenende bis 10 km Stau auf der Nationalstrasse. Aus dem Grund tun wir jetzt die nächsten 3 Wochenende den Gegenverkehr länger aufrechterhalten, damit wir eben den Transitverkehr besser bewältigen können.
Das hat einerseits Beschwerden gegeben vom Gewerbe, es gäbe Einbussen wegen dieser Sperrungen, andererseits wegen dem Lärm. Reden wir zuerst mal vom Gewerbe. Ist das wirklich ein Problem?
Wir haben das Gewerbe bereits in einer frühen Phase einbezogen. Das ist einerseits die ganze Logistik, die natürlich weiter funktionieren müssen. Und ich denke, das hat tiptop geklappt. Da hat man sich absprechen können. Es hat gewisse Verschiebungen gegeben, natürlich vom Einkaufsverhalten zum Beispiel. Ich habe gewisse Töne gehört, dass das Gastgewerbe gewisse Einbussen hatte. Aber im Gesamten darf man sagen, es ist glimpflich vorbeigegangen.
Anders sieht es vermutlich beim Lärm aus.
Das sind die lärmintensiven Abbrucharbeiten in den Tunnel, die teilweise grossen Lärm verursacht haben, der nachher auch in den Häusern, in den Liegenschaften wahrgenommen worden ist. Insbesondere jetzt auch in der warmen Jahreszeit, wo man die Fenster zur Nacht offen haben.
Und jetzt kommt die zweite Etappe. Was sagen Sie den Quartierbewohnerinnen und Bewohnern jetzt, dass es wieder lärmig wird?
Es ist ja so, dass die gröbsten lärmigen Arbeiten in den Tunnel in diesem Jahr abgeschlossen sind. Es sind jetzt noch etwas nächste Wochenende angesagt. Und noch auf den Sentibrocken sind Belagsbauten und so weiter, die gewissen Lärm werden verursachen. Aber ansonsten ist es nicht mehr die gleiche Belastung jetzt, wie wir im Frühling hatten.
Sagt der Franz Koch, der Projektleiter Cityring vom Bundesamt für Strassen. Zu den Nachrichten. Die Albert-Köchlin-Stiftung hat genug. Sie zieht ihr Baugesuch für ein neues Restaurant beim Wallfahrtsort Hergiswald zurück. Grund dafür sei die unsichere Rechtslage, heisst es in einer Mitteilung von der Stiftung. Dazu gäbe es weitere Verzögerungen, weil das Luzerner Verwaltungsgericht im Juli die Baubewilligung vom Krienzer Gemeinderat aufgehoben hat. Jetzt will die Stiftung zusammen mit der Pflegschaft Hergiswald, die sich für einen Pilgerort einsetzt, die ganze Sache neu beurteilen. Die Roulette-Kugeln laufen im Casino Luzern nicht so wie gewünscht. Die Grand Casino Luzern Gruppe hat im letzten halben Jahr weniger Gewinn gemacht, nämlich 1,3 Millionen Franken. Vor einem Jahr waren es 1,9 Millionen Franken gewesen. Wegen der schwierigen Zeiten in der Wirtschaft sind sein Portemonnaie bei den Leuten nicht mehr so locker, heisst es in einer Mitteilung. Und Gäste aus dem Ausland müssen für einen Besuch im Casino auch deutlich mehr Geld anlegen, das wegen dem starken Franken. Das Kapuzinerkloster Schüpfheim gehört neu der Stiftung Edith Marion von Basel. Die Kapuziner haben der Stiftung das Kloster geschenkt. Heute war die offizielle Übergabe gewesen. Das über 350-jährige Gebäu bleibt zu erhalten und der Verein Sonnenhügel kann im Kapuzinerkloster bleiben. Seit 1993 betreibt der Verein im Kloster ein Zuhause für Leute in einer Krisensituation. Die Stiftung Edith Marion setzt sich für soziale Projekte ein. Zu Brunnen ist es zu einem Einsatz gekommen von der Polizeisondereinheit Luchs. Eine Frau hat gestern einen Polizist bei einer Kontrolle mit einem Messer bedroht. Die 32-Jährige hat vorgehabt, den Polizist und sich selber zu verletzen. Die Frau habe sich nicht beruhigen lassen und darum sind die Luchse aufgeboten worden, wo ein Elektroschockpistole eingesetzt habe, das schreibt die Schweizer Kantonspolizei. Bei dem Vorfall hat sich die Frau leicht verletzt. Zursee dominieren in diesen Tagen die Farben Rot, Weiss und Grün. Das sind nämlich die Farben vom Zentralfest vom Schweizerischen Studentenverein. Erwartet werden bis am Montag gut 3'000 Besucherinnen und Besucher. Die Bundesrätin Doris Leuthard hat eine Festrede, der Bischof Felix Gmür zelebriert einen Gottesdienst und es gibt Podiumsdiskussionen und ein Musikfest. Bei den Organisatoren hat der Rainer Schackmann die Fäden in der Hand. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn gefragt, was da auf Sursee alles zukommt.
Das Ganze ist ja eigentlich die Jahresgeneralversammlung vom Schweizerischen Studentenverein. Das sind 65 Verbindungen, etwa 8'000 Mitglieder. Von denen kommen natürlich nicht alle, aber schon. Und da gibt es ein viertägiges Rahmenprogramm rundherum mit verschiedensten Veranstaltungen, die an diesen Tagen stattfinden. Die sind alle öffentlich, bis auf die DV und die beiden Generalversammlungen. Wir haben eigentlich 3 Tage Altstadtfest, kann man sagen.
Ein Programmpunkt ist die sogenannte Brandrede. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also die Brandrede die findet nach dem Fackelumzug statt und ist eigentlich die Einleitung für die Kandidatenaufnahme, für die Leute, die jetzt dieses Jahr in die DV eingetreten sind und heute Abend dann ihre Studentenband, das dreifarbiges, werden bekommen. Das ist eigentlich eine Rede über den DV, über den Verein oder zum Verein, während etwa die Festansprache am Sonntag eher ein politisches Thema dann wird sein.
Rainer Schackmann, Studentenverbindungen in der Öffentlichkeit, die nimmt man einerseits wahr durch die Uniformen, die sie anhaben, andererseits sind sie aber auch bekannt dafür, die Studentenverbindungen, dass sie etwa eins über den Durst trinken. Stimmt das Bild?
Das mit dem Trinken, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen so, dass wenn wir nicht in Abrede stellen, also es wird gerne ein Bier getrunken, Bier ist auch der edelste der Stoffe. Ich denke aber, dass an einem Studentenfest nicht unbedingt mehr getrunken wird, wie an einem Schwingerfest. Vielleicht einfach ein bisschen ausdauernder.
Und da haben Sie besondere Massnahmen vorbereitet, eben gut 3'000 Leute kommen auf Sursee, um das dann zu bewältigen?
Wir haben einerseits natürlich die ganze Altstadt ein bisschen durchgestuhlt, dass wir wirklich genug Platz haben, dass auch die lokale Bevölkerung und sonstige Gäste können zuhocken, ungeniert. Also das wäre auch schön, wenn man das macht. Andererseits hat man natürlich in der Nacht Securitas-Dienste und Sicherheitskräfte stark erhöht und schaut, dass das nicht irgendwo könnte Probleme geben.
Der Rainer Schackmann, OK-Präsident vom Zentralfest vom Schweizerischen Studentenverein. Die Gemeinde Schweiz verwandelt sich das Wochenende in eine riesige Festhütte. Alle 7 bis 10 Jahre organisiert der Schweizer Hauptort ein Gemeindefest. Erwartet werden 20'000 Besucherinnen und Besucher. Der ganze Dorfkern ist abgesperrt, das halbe Dorf hilft mit. Die Marianne Balli war heute Morgen zusammen mit dem OK-Präsident Josef Märchi auf einem Rundgang gewesen.
Wir sind jetzt hier auf dem eigentlichen Bushof, wo die Verkehrsbetriebe ihren Standort haben. Bis gestern Abend, Betriebsende, sind hier noch Bus gefahren. Inzwischen hat man den Bushof verleiht und man könnte jetzt an diesem Platz den auch brauchen. Da werden jetzt momentan gerade verschiedene Festwirtschaften aufgestellt. Es ist der einzige Platz im Dorf Schweiz, der einigermaßen horizontal ist. Sonst ist ja Schweiz am Hang gebaut und dementsprechend ist alles ein bisschen in der Neigung.
Über 40 Vereine und Gruppen sind es, die am Schweizer Gemeindefest mitmachen, sagt der OK-Präsident Josef Märchi. Für die einen, zum Beispiel der Roman Bürgler vom Sportclub Schweiz, ist es das erste Mal. Nicht beim Festen, aber beim Arbeiten.
Wir haben so eine Art Hofbräuhaus. Wir schenken Masse aus. vom Regionalbier, also das Bockbier, das wir ausschenken, das, wenn es frisch ist. Und wir haben aber am Abend auch noch eine kleine Bar drin. Und dann mit DJ, dann kommt das gut.
Das neue Regionalbier ist eine der Attraktionen des Fest. Heute Abend wird es zum ersten Mal angezapft, erzählt Josef Märchi.
Wir haben auf das jetzige Gemeinsfest hin ein separates Bier brauen. Und zwar heisst das Schweizer Bock. Es ist ein Festbier. Wir haben letztes Jahr den Hopfen hier in der Schweiz angepflanzt, haben den letztes Jahr geerntet. Der ist jetzt heuer an der Maische beigeführt worden. Und jetzt ist das Bier gebraut worden und wird heute Abend nach dem Eröffnungsakt angespient, das Fass. Und dann ist das offiziell zum Genuss freigegeben. Und das ist eigentlich auch noch ein bisschen das Besondere da. Vielleicht haben wir können eine neue Marke lancieren mit dem.
Ein Schweizer Bock also gegen den Durst und diesen bunten Strauss Unterhaltung. Zirkustheater oder eine Multimedia-Show stehen auf dem Programm. Mit dem Höhepunkt, dem Auftritt von der afrikanischen Sängerin Angélique Kidjo auf der grossen Bühne auf dem Hauptplatz unter den Kirchen. Und auch sie, also die Kirche, macht übrigens mit am Schweizer Gemeinsfest mit einem ökumenischen Gottesdienst. Die Kirche Orgeln überkommt für das den letzten Schliff.
Es ist ein Heuler drin. Auf dem Giss. Der da.
Die Kirchenorgeln tut also wieder der falsche Ton ist geflickt. An einem gelungenen Fest steht nichts mehr im Weg. Oder einmal fast nichts mehr.
Es gibt etwas, was mich ein bisschen kribbelig macht, und das ist das Wetter. Und zwar ist ja jetzt angesagt Sturm, starker Föhn und nachher Sturm. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn es uns da allenfalls könnte Zelt verblasen. Und so, da müssen wir schon noch ein Alternativprogramm haben, wenn wir allenfalls der Eröffnungsakt müsste vielleicht verschieben, oder?
Der Josef Märchi, der OK-Präsident vom Schweizer Gemeinsfest. Wie das Wetter am Wochenende dann wirklich wird, das dann am Schluss von dieser Sendung. Die Pilzsaison ist wieder am Anlaufen. Steinpilz, Eierschwimmen oder Röhrling schiessen aus dem Boden. Nur, manchmal ist man dann aber nicht so ganz sicher, ob die Pilze auch so gut sind, wie sie aussehen. Verschiedene amtliche Pilzkontrolleure bieten darum ihre Dienste an. So auch zu Luzern. Und weil aktuell im Naturmuseum gerade eine Pilzausstellung ist, sind die Pilzkontrolleure jeden Montagabend im Museum anzutreffen. Karin Portmann.
Im Naturmuseum zu Luzern hat sich der Pilzkontrolleur René Zopp eingerichtet. Mit Waage, Messer, Harassli und Güssenkübel. Viel los ist nicht, darum haben wir gute Zeit zum Reden. Der Pilzler ist es nämlich aktuell zu heiss, um Wald auf Wald abzulaufen, und auch die Pilze haben gerade Pause und warten auf ein Regeli, bis sie wieder zum Boden ausschiessen. Aber vor 2-3 Wochen sei es schon sehr gut gewesen, sagt der René Zopp, der selber leidenschaftlicher Pilzler ist.
Bis jetzt hat es schon einen rechten Schub gegeben mit Steinpilz. Es hat schon Eierschwämmchen, wo die Leute schon gekommen sind, oder? Aber was ich, meine Erfahrung schon gemacht habe, der Sommer war ja an und für sich schlecht Wetter gewesen. Und wenn ich jetzt in den Wald gehe, muss ich sagen, ich sehe schon recht einen Haufen Spätherbstpilz, die normal erst Ende September, Ende Oktober kommen und sind schon da, oder? Das fällt mir ein bisschen auf, ja.
Der René Zopp ist schon seit 17 Jahren amtlicher Pilzkontrolleur der Stadt Luzern. Seine Erfahrung war, dass die Leute vernünftiger geworden sind. Früher habe er erlebt, dass sie Körbis oder sogar mit ganzen Koffern von Pilz gekommen sind, Kraut und Kabis durcheinander. Heutzutage sind die Hobbypilzle doch ein bisschen bewusster geworden, aber bringen dürfen sie noch immer manchmal Pilze, die man lieber stehen sollte.
Meistens sind es eher mehr als die Hälfte, wo man muss ausscheiden, oder? Also nicht, weil es giftig sind. Die meisten sind so verwurmt. Ich sage genau, es gibt einen guten Tipp. Dann der Pilz im Wald schon halbieren. Dann sieht man schon, ist er total verwurmt, oder? Schon streckt er einen Haufen Pilz heim. Kommen knapp 2 Kilo noch vorbei, oder? Und so könnt ihr wahrscheinlich im Wald schon kontrollieren, was ist essbar, was ist nicht essbar, oder?
Aber regelmässig dürfen Pilzler auch richtige Fehlgriffe bringen, die tödlich sein könnten.
Es hat immer Pilze drin, es hat auch Knollenblätterpilze drin. Also nicht nur Knollenblätterpilze, aber der Knollenblätterpilz ist einfach bei uns der giftigste Pilz. Oder? Und haben ihn auch schon rausnehmen müssen. Es hat aber auch andere Pilze drin, die giftig sind, wo man gäbe 3 Tage muss kuren gehen, wenn man so einen verwischen tut. Und da habe ich öfters rausgenommen. Da muss ich fast jedes Mal giftige Pilze rausnehmen.
Der René Zopp wird auch ab und zu von den Notfallärzten in den Spitälern zu Hilfe gerufen. Idee, wenn es den Leuten nach Pilz gericht, sterbend schlecht ist. Der probiert auch zusammen mit der Ärzten herauszufinden, was sie könnten gegessen haben, damit man ihnen ein Gegengift geben kann. Speziell sind auch, dass gewisse Pilze bei den einen Leuten Allergien auslösen und es ihnen ganz schlecht geht, den anderen Leuten am gleichen Tisch mache ich es nicht.
Darum, wir geben dann auf sich von der Kontrolle solche Pilze eben nicht frei, oder? Weil man kann das Restrisiko kann man ja nicht ausschliessen, kann sagen, ja, mal, also der eine kann es verleiden, der andere, dem anderen macht es nichts. Wir geben einfach solche Pilze nicht mehr raus, oder?
Leider gäbe es kein sorgenfälliges Merkmal, wo man die Giftpilze dran würde erkennen.
Es gibt, der Pilz ist von außen nicht angeschrieben. Er ist jetzt giftig oder er ist ungiftig, oder ich sage jetzt, sie schmecken auch nicht, dass sie noch giftig sind. Man kann sie probieren und die Giftigen schmecken auch nicht irgendwie bitter oder anders, oder? Am besten ist, wenn man den Pilz kennenlernen tut, oder? Jeder Pilzler, der hier in den Wald geht, der sollte vielleicht ein bisschen die giftigsten zuerst kennenlernen, oder? Und wenn er nur die 10 giftigsten Pilze ein bisschen kennenlernen tut, kann er schon Haufen Unheil verhindern.
Zu wissen, das ist beim Pilzler Zahn so und auch beim Pilzkontrolleur. Es gäbe über 7000 Grosspilzen allein in Europa und die sehen je nach Wachstumsstadium oder Wetterbedingungen anders aus. Darum ist Weiterbildung in Vereinen, in Kurs, mit den Büchern und im Wald für einen Rönnezopp ein Must. Und wenn er dann schon im Wald ist, dann sammelt er auch gerne jemanden gerade für ein feines Gericht. Nebst Pilzrisotto oder angezogenen Pilzli auf einem Salat ist der Tipp vom Kontrolleur und Berufskoch.
Ein Schopfdindling ist auch etwas Feines, oder? Also, den kann man auch wunderbar zubereiten, oder? Also, wenn ich einen so einen sehe, an einer Wiese noch, an einem Wegrand, sie sind noch schön zu, ist das an für sich ein leckerer Pilz, oder? Wo man gut so in einem Backteig rausbacken kann, schön rausfrittieren und mit einem Salat so essen.
Der Koch und Pilzkontrolleur René Zopp. Gegen 30 Kontrolleure sind in der Zentralschweiz tätig. In Obalden, Nidwalden und Uri gibt es aber aktuell Engpässe mit Fachleuten.
Die Pilzkontrollen in den Kantonen, die sind gratis. Das war ein Beitrag von Karin Portmann. Und morgen Mittag gibt es dann auf RS1 wieder einen Reis quer durch die Schweiz.
Regional diagonal die Woche quer durch die Schweiz. In der Sendung morgen nehmen wir zweimal mit am Rand vom Land. Auf Genf zuerst, wo blüht und gleich klagt man sich nur das Hinterteil von der Schweiz. Und als zweites geht es ins Galangatal, wo könnte verblühen könnte, weil das Galangini Herd hat, selber etwas gegen das Aussterben vom Tal zu machen. Und vielleicht wundern sich die Musical-Fans am Broadway gleich einig und rufen: Wow, but who the hell is this Jeremiah? God help from the Bernese Emmen Valley. Regional Diagonal. Für einen ist von New York bis Genf. Morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten auf DRS1.
Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist gleich 3 von 6. Da ist noch eines das Wichtigste von heute, zusammengefasst vom Thomas Heb.
Der Luzerner Spitalrat wird kleiner und kommt eine neue Leitung über. Statt 9 hat das oberste Führungsgremium vom Luzerner Kantonsspital nur noch 5 Mitglieder. Neuer Präsident ist der Arzt Beat Filger, der früher das Paraplegikerzentrum Notwil geleitet hat. Nächstes Jahr kommen dann noch 2 Nidwaldner Spitalräte dazu, weil die Spitäler der 2 Kantone eng zusammenarbeiten. Die Albert-Köchlin-Stiftung hat genug. Sie zieht ihr ein Baugesuch für ein neues Restaurant beim Wallfahrtsort Hergiswald oberhalb von Kriens zurück. Grund dafür sind die unsichere Rechtslage und Verzögerungen, weil das Verwaltungsgericht im Juli die Baubewilligung aufgehoben hat. Jetzt will die Stiftung die ganze Sache neu beurteilen. Heute Abend geht es wieder los mit den Autobahnsperrungen auf der A2 rund um Luzern. An den nächsten 11 Wochenenden wird auf der Cityring-Baustelle durchgeschafft. Lärm und kilometerlange Staus sind damit programmiert. Gegenüber von der ersten Serie von Sperrungen sollte die Lärmemissionen kleiner sein, heisst es beim Bundesamt für Strassen. Die Schweiz ist das ganze Wochenende Gemeinsfest. Weil das grosse Volksfest nur alle 7 bis 10 Jahre stattfindet, ist es jedes Mal eine grosse Sache. Das halbe Dorf und mehr als 40 Vereine und Gruppen machen mit, der ganze Dorfkern ist abgesperrt. Die Organisatoren erwartet bis zu 20'000 Festbesucherinnen und Besucher.
Einen richtig heissen Sommertag haben wir heute noch einmal gehabt, aber jetzt kehrt es. Die Wetteraussichten im Detail, die hat der Jürg Zock von SF Meteo.
Heute Abend und vor allem in der Nacht erwartet uns Turbulenzwetter. Man muss an vielen Orten mit Sturmböen rechnen. Dazu kann es zuerst zum Teil auch kräftige Gewitter geben, die lokal Hagel bringen. Nachher geht es mit intensivem Dauerregenwetter. Die Temperatur kommt bis zum frühen Samstagmorgen auf etwa 12 Grad zurück. Morgen am Samstagvormittag geht es dann trübe und nass weiter, zum Teil schüttet es noch kräftig und oberhalb von etwa 1800 Meter kann es sogar schneien. Dann am Nachmittag geht es eher mit dem Typ Aprilwetter weiter, das heisst ab und zu regnet es noch, dann ist es zwischendurch mal trocken mit kurzen sonnigen Abschnitten. Alles begleitet ist dann noch vom böigen Westwind. Es gibt dann auf morgen einen markanten Temperatursturz, am Nachmittag gibt es noch maximal 16 Grad, auf dem Napf hat es noch 10 Grad und auf dem Pilatus kann es bei 3 Grad sogar auch ab und zu schneien. Am Sonntag ist es dann wieder sonnig, ein paar lokale Nebelbänke lösen sich bald einmal auf.
Das war die Abendausgabe vom Regionaljournal Zentralschweiz vom Freitag, 26. August. Die Woche war Dario Pelosi für die Sendung verantwortlich. Mein Name ist Christian Öchslin. Das Wichtigste aus der Zentralschweiz, das finden Sie auch im Internet unter regionaljournal.ch. Dort kann man unsere Abendsendungen auch als Podcast abonnieren, abladen und hören, wenn man die Zeit hat. Und das nächste Regionaljournal Zentralschweiz am Radio, das gibt es wieder morgen Abend um 17:30 hier auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.